Hallo und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian.
Und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode des SNES-Cast behandeln wir nicht wie sonst üblich Spiele rund um das SNES, sondern nachdem drei Episoden ausgestrahlt worden sind, widmen wir uns ja anderen Themen wie rund um die Community, wie Hardware oder auch die Geschichte. Und im ersten Teil widmen wir uns hier den gesammelten Fragen, den Hinweisen und dem Feedback der vergangenen Episoden. Hannes schreibt dabei, dass wir bei den technischen Daten immer vom PCB reden und würde gerne wissen, was das bedeutet bzw. beinhaltet.
Ja, und an der Stelle, wir reden ja dann immer davon, wir gucken uns die Hardware, also den PCB an. Und PCB bedeutet da einfach Printed Circuit Board oder im Deutschen einfach die Leiterplatte. Das ist ja meistens aus so einem faserverstärkten Kunststoff gemachtes Etwas. Meistens sind sie grün, aber das muss nicht unbedingt sein. Und da hat man dann halt Leiterbahnen drauf, entsprechende Löcher, wo man halt Dinge reinlöten kann, wie bestimmte Bauteile etc. Und was praktisch in so einer Cartridge drin ist, ist dann halt diese Leiterplatte bestückt mit den entsprechenden Bauteilen und die gucken wir uns halt an, lesen da die entsprechenden Geschichten dann auf den ROM-Bausteinen auch aus. Und ja, das ist eigentlich das, was ein PCB dann sozusagen ausmacht. Und wenn ihr Fragen, Hinweise oder Feedback habt, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben per Mail an info@snescast.de.
Damit sind wir dann beim aktuellen Thema angelangt. Heute wollen wir über Neil reden, einen Entwickler, der viel für die SNES-Emulation getan hat. Da schauen wir uns im nächsten Schritt einmal die Biografie ein wenig näher an.
Ja, Neil, der auch unter dem Namen Bio oder mit seinem bürgerlichen Namen David Kirk Jinder gehiesen hat, war 2004 bis 2021 halt wirklich sehr, sehr viel in der ganzen Emulationsszene und auch in der Entwicklung tätig und hat in der Zeit sehr, sehr viel auch entsprechend gemacht. Und da schauen wir uns mal so ein bisschen das Ganze an. Und wir werfen da einfach mal einen Blick drauf, was er sozusagen selbst darüber geschrieben hat. Da hat er nämlich im Jahr 2020 einen Artikel drüber geschrieben und hat gesagt, dass er ja C++-Entwickler ist mit über 20 Jahren Erfahrung oder sich als Emulationsentwickler sieht mit einem Fokus wirklich auf ja Genauigkeit, also dass die Spiele wirklich hundertprozentig emuliert werden und dass er sich auch sehr für die Präservation von Spielen interessiert hat. Als Teenager hat er da, ja, wie viele andere wahrscheinlich auch, hat festgestellt, dass Final Fantasy V ein Spiel ist, was nicht lokalisiert wurde im Westen und hat sich dann damals eine Kopie dieses Spiels besorgt und ist dann auch ja erstmalig sozusagen im Internet debütiert, nannte er das, unter dem Namen Shadow und hat sich dann in so eine ja Fan-Translation-Gruppe eingebracht, wo es halt darum ging, Spiele, vor allem Rollenspiele, ins Englische zu übersetzen. Und das war dann für ihn so eine Art, ja, Erweckungserlebnis an der Stelle. Und er hatte dann auch selbst gesagt, dass er da ja mithelfen wollte, aber nicht sonderlich nützlich war, weil er halt Japanisch nicht konnte in dem Moment und auch seine ja Programmiererfahrungen ja eher gegen Null tendierten. Und er fand dann eine kleine Untergruppe, die halt bei sich mit aufnahm und dann haben sie so ein bisschen an Final Fantasy IV ein paar Sachen modifiziert. Und er war davon jetzt nicht sonderlich abgeschreckt von der Arbeit und hat dann eine eigene Translation-Gruppe gegründet namens NX Translations mit dem Ziel, die Dragon Quest-Spiele für das Super Famicom zu übersetzen. Und hat das in dem Moment nicht hinbekommen, hat aber sehr, sehr viel gelernt an der Stelle, dass er halt gemerkt hat, ein Rollenspiel nur mit dem Hexeditor und ohne Backups zu übersetzen, ist jetzt nicht sonderlich sinnvoll. Aber das scheiterte am Ende. Aber er hat halt, wie gesagt, doch einiges mitgenommen. Und was noch dazu kam, dass halt andere Übersetzungen bezüglich Final Fantasy und der Dragon Quest Spiele dann halt auch an Fahrt aufnahmen. Das heißt, er hatte sich dann überlegt, dass er sich da ein Spiel sucht, was sozusagen in Anführungszeichen nur seins ist, wo er halt entsprechend sich austoben konnte. Und dieses Spiel war dann Bahamut Lagoon und er mochte das auch sehr, schaute sich das an. Die Emulatoren konnten das damals noch nicht wirklich gut emulieren, also so Farbüberblendungseffekte wurden da nicht wirklich gut unterstützt. Aber das ganze Spiel hatte ihn sehr, sehr schnell in den Bann gezogen. Und so hat er dann 1998 eine neue Übersetzungsgruppe namens Starsoft gegründet und Ziel war halt die Übersetzung von Bahamut Lagoon vom Japanischen ins Englische. Und er brachte sich dann halt das Programmieren bei und da war so die Hoffnung hinter, dass er dann ja das ganze Tooling sozusagen dafür schreiben konnte für diese Übersetzung. Und das war auch der Zeitpunkt, wo er sich dann ja einen neuen Nickname gab, weil Shadow war halt ein Name, den in diesen anderen Übersetzungsgruppen, da war schon jemand, der so hieß. Und er ließ sich dann von einem Protagonisten von Bahamut Lagoon inspirieren und nannte sich Byo. Und für ihn bedeutet das halt, ja, Japanisch ein Fehler machen, also sozusagen eine Erinnerung für ihn, dass das ja Perfektion nicht möglich ist. Und dann ging es halt los. Er hatte dann ein kleines Team, die hatten halt entsprechend viel Motivation, das zu tun, aber sie hatten halt relativ wenig Programmiererfahrung. Aber sie hatten es trotzdem geschafft, einige Menüs des Spiels zu lokalisieren. Und sie haben dann ja die Aufmerksamkeit von Luis Bontes, einem Autor eines Editors namens Naga, erregt. Und der zeigte dann so ein bisschen den Leuten, wie man das mit Assembler-Programmierung macht. Und dieser Luis hatte dann auch ein paar Sachen eingebaut. Und damit konnten sie dann die Prolog-Sequenz des Spiels übersetzen. Am Ende waren sie hier an der Stelle auch nicht wieder gut genug. Aber er war doch sehr inspiriert und arbeitete weiter in dem Spiel. Und ja, brachte sich dann selbst das Programmieren in Assembler bei, weil er halt gesehen hatte, also Bio hatte dann halt gesehen, dass man sozusagen dann mit dem Assembler halt relativ weit kommt und das Spiel dann umprogrammieren kann, wenn es die Übersetzung entsprechend erfordert. Ja, und ein bisschen sozusagen auf einem Seitenschauplatz hat er dann auch festgestellt, dass es kein Emulator für Sega CD gab. Und er hatte ein Lieblingsspiel, nämlich die Luna-Serie, und die konnte er ja da entsprechend nicht mehr spielen. Und dann hatte er halt gesehen, dass da jemand einen Sega-CD-Emulator entwickeln möchte und der war auch auf der Suche nach Hilfe. Und seine Idee war da so ein bisschen an der Benutzeroberfläche zu arbeiten und dabei entsprechend etwas zu lernen. Und auch das Projekt verlief halt im Sande, weil halt ja entsprechend die Erfahrung da so ein bisschen fehlte. Und ein weiterer ROM-Hacker mit dem Namen Kamedo kam dann entsprechend und hat auch an Bahamut Lagoon gearbeitet und hat das Ganze entsprechend ja mit ihm zusammen gemacht. Die beiden kamen gut miteinander aus. Das Problem der beiden war, sie konnten halt beide nicht wirklich gut Japanisch und haben dann die Hilfe von Clyde Mandeline ja in Anspruch genommen. Nia war damals halt 16 Jahre alt und war dann so ein bisschen eigensinnig und das hat dann so die Zusammenarbeit so ein bisschen kaputt gemacht, wo er dann für sich auch gesagt hat, dass er sozusagen die Schuld daran trug, dass die Bemühungen ja nicht fruchteten.
Das war aber kein Grund aufzugeben und er war ja auch ein großer Freund von Dragon Quest. Und dabei hat er festgestellt, dass die Fanübersetzung für Dragon Quest V da nicht mehr so wirklich aktiv betreut wurde. Er wagte sich dann an das Spiel heran, wie er selbst so schön gesagt hatte, brauchte er dringend den ersten Sieg nach seinen Misserfolgen. Durch Zufall hat er jemanden gefunden, der ihm bei der Übersetzung des Textes geholfen hat, was dazu führte, dass er 10 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche programmiert hat. Und nach 2 Monaten war das Spiel dann komplett auf Englisch übersetzt. Einen weiteren Monat hat er dann noch investiert, um das Ganze aufzupolieren, also den Code aufzupolieren. Und mitunter hat er ein wenig an der Übersetzung noch gefeilt, also die letzten Feinheiten da ergänzt. Im November 2001 war das Ganze dann fertig, aber die andere Fangruppe war auch fertig und er sagte dann ganz suffisant, diese Verdopplung der Arbeit hätte man eigentlich vermeiden können. In der Zeit hat er jedoch sehr viel gelernt, auch was seine Programmierfähigkeiten angeht und laut seiner Aussage hat er auch gelernt, wie Zusammenarbeit besser funktioniert.
Ja, und er hatte dann in seinem Tooling auch einen Emulator für die CPU des SNES und dann dachte er sich, okay, er probiert mal einen SNES-Emulator zu erstellen. Er hatte dann sozusagen einen Emulator geschrieben, der konnte auch einige Humbu-Demos ausführen, aber er hat dann schlussendlich aufgegeben und schlussendlich 1998 ist ihm dann das Spiel Langweiser aufgefallen und da gab es dann auch eine bewegte Geschichte, dass einige Leute da schon dran gearbeitet haben und schlussendlich hat er sich dann mit Derek Sobodesch zusammengetan und sie haben dann halt diese Übersetzung verbessert, das übersetzt und er hat ihm auch sehr viel über ja Qualität und Feinschliff beigebracht. Also Derek hatte das dann entsprechend mir beigebracht und hat er da auch sehr viel gelernt dann und am Ende haben sie halt mit Langweiser einen wirklich ja eine Fanübersetzung wieder herausgebracht, die dann auch entsprechend qualitativ sehr hochwertig war. Er hat sich dann noch mit 2 weiteren Spielen beschäftigt, einmal Dai Kaiju Monogatari und Tekkaman Blade Und sie hatten ja dann diese Fanübersetzung von Langweiser und Tekkerman Blade fertiggestellt. Und besagter Derek hat dann einen SNES-Kopierer gekriegt. Und mit denen kann man ja sozusagen dann das Ganze auch auf echter Hardware testen. Und das lief halt nicht gut. Weil das Problem der Emulatoren damals ist halt, die haben halt relativ schlecht emuliert und die Hardware-Limitationen des Super Nintendo auch nicht mit emuliert. Und da schrieb er dann auch einen Artikel drüber, The State of Emulation. Und diese Kritik wurde relativ gut auch aufgenommen. Und das war dann auch der Beginn, ernsthaft zu versuchen, einen Emulator zu schreiben. Und so wurde halt am 14. Oktober 2004 das BSNES-Projekt geboren. An dieser Stelle könnt ihr auch gerne nochmal in die Episode Emulatoren vom SNES-Cast reinhören, in dem wir halt Emulatoren dann entsprechend einmal besprochen haben. Und dann war halt die Idee, Mother 3 zu übersetzen. Da hatte Nier dann einen ARM 7 Cross-Assembler gebaut. Und das Projekt funktionierte dann auch ganz gut. Und wobei Nier halt an der Stelle auch sagt, dass er da entsprechend nicht so eine große Rolle gespielt hat, aber durchaus seinen Anteil halt geleistet hat. Er hatte auch bei anderen Übersetzungen mitgearbeitet, zum Beispiel Magical Drop, Dual Orb 2, Dragon Quest Geschichten. Und er hat auch anderen SNES-Programmierern die Grundlagen der Assembler-Technik beigebracht, hat sozusagen das Schwert weitergereicht und hat auch nochmal an seiner Bahamut Lagoon-Geschichte weitergemacht. Und in dieser ganzen Zeit ging auch BSNES dann weiter und er hatte praktisch ja das Ziel hundertprozentiger Kompatibilität, aber hatte dann das Problem, dass er die SNES-Coprozessoren nicht emulieren konnte und hatte dann jemanden kennengelernt unter dem Namen Dr. Decapitator. Und da geht's halt darum, beim Decappen wird halt ein Chip Schicht für Schicht weggeätzt, um halt auf die innere Logik schließen zu können. Und er hat dann entsprechend gesagt, okay, Nier hat dann mit ihm geredet und hat gesagt, lass uns das machen. Und für praktisch 250 Euro pro Chip hat er das dann sozusagen bezahlt, dass diese Chips dann entsprechend decapped wurden. Er selbst sagt dazu, dass das Geschäft seines Lebens war, weil das Decappen von Chips, das kostet eigentlich Zehntausende Dollar pro Chip im Normalfall. Also werden ja auch noch mit Chemikalien gearbeitet mit entsprechendem Aufwand. Und durch dieses Projekt dann konnten halt die Coprozessoren mit ihrer entsprechenden Firmware korrekt implementiert werden. Und damit war die Kompatibilität des BSNES-Emulators bei 100%. Ja, und dann war einer dieser Coprozessoren, nämlich der ST018, das war ein ARM 6 Kern. Und da er den sozusagen emuliert hatte, hatte er damit ja aus Versehen einen Großteil des CPU-Codes für den Game Boy Advanced fertig gemacht. Und hat auch Emulatoren für den Game Boy geschrieben, um halt den Super Game Boy Support entsprechend zu liefern. Und damit wurde BSNES immer größer und er hat ihn dann umgetauft in Huygen. Und dann war sozusagen BSNES an der Stelle Geschichte und Huygen war sozusagen dann ein Multisystem-Emulator. Dieser ist mittlerweile dann auch in Emulatoren wie Ares aufgegangen, wobei es auch Huygen noch gibt. Ja, und dann hatte Nier auch etwas mit Stephen Hawking zu tun, nämlich dass die Prozessorarchitektur für den NEC UPD 7725, die halt in Super Mario Kart und Pilotwings verwendet wird, auch in dem Speech Pros Text-to-Speech Modul verwendet wird. Und das wurde unter anderem ja benutzt von Stephen Hawking. Und seine Assistenten, nämlich Jonathan Wood und Peter Beeny, haben sich dann entsprechend an Nier gewandt und haben dann sozusagen Code aus dem Huygen-Emulator verwenden können, um diesen SpeechPros-Emulator dann ja zu vervollständigen. Und dieser Emulator, der wurde dann praktisch von Stephen Hawking auch benutzt in den verbleibenden 1 bis 2 Jahren seines Lebens. Nier machte dann weiter und erfand einen neuen Chip, nämlich den MSU-1, also die Media Streaming Unit. Die Idee war da halt, dass das ein Chip ist, mit dem man halt bis zu 4 GB Speicherplatz zugreifen kann und die Fähigkeit hatte, Audio in Redbook-Qualität abzuspielen. Und das meint halt, Redbook ist halt die Definition des CD-ROMs, beziehungsweise einer Audio-CD. Und es war ihm halt bei dieser Entwicklung dieses ja in dem Moment noch virtuellen Chips halt wichtig, dass er wirklich auch mit einem echten Super Nintendo funktionieren könnte, was dann später auch funktioniert hat, als man halt diese SD2SNES-Cartridges beziehungsweise die FX-Pack Pro-Cartridges gebaut hat. Und dann gab es halt immer mehr Spiele, die dann halt das nutzten, um entsprechend die Soundtracks in CD-Qualität auszuliefern für Super Nintendo-Spiele im Emulator beziehungsweise auf dem FX-Pack Pro. Und man hat dann sogar Full-Motion-Videosequenzen bei späteren Remakes gebaut, was dann auch eher zu einer Portierung des Laserdisc-Spiels World Blaster auf den MSU1-Chip führte. Und auch das Spiel, was wir in der letzten Episode hatten, The Legend of Zelda Link to the Past, hat einen so entsprechenden MSU1-Patch. Ein weiteres Projekt war dann sein SNES Preservation Projekt und da hat er sich dann halt dran gemacht, die Spielebibliothek des Super Nintendo besser zu erhalten. Und die Idee war, jedes Spiel halt entsprechend zu kaufen und jede Revision einzuscannen und zu dokumentieren. Und nachdem er die nordamerikanischen Spiele um 725 Stück entsprechend das gemacht hatte, hatte er die dann verkauft und fing dann an, das mit den japanischen Spielen entsprechend zu machen.
Da gab es auch den Vorfall, dass 100 Spiele auf dem Postweg verschwunden sind, was einem Wert von ungefähr 10.000 US-Dollar gleichkommt. Das Paket war dann also über einige Monate verschwunden und dann ist er von sich aus an die Öffentlichkeit gegangen. Das Ganze hat dann ein großes Presseecho ausgelöst und damit auch die Aufmerksamkeit des US Post Service auf sich gelenkt. Die haben dann gesucht und gesucht. Und das Paket wurde dann schlussendlich gefunden, dass es an den Besitzer zurückgehen konnte.
Ja, und Eigen, dieser Multisystem-Emulator, emulierte immer mehr Systeme und es gab halt immer weitere neue, aufregende Probleme, die halt unterstützt werden mussten. Zum Beispiel die Refresh-Raten vom Game Gear, die halt nicht exakt waren. Und er beschloss dann, nochmal das BSNES-Projekt wieder aufleben zu lassen, wieder als eigenständigen Emulator, der sich ausschließlich auf Super Nintendo konzentriert. Und während Huygen wirklich sehr, sehr stark auf die ganze Präzision und Genauigkeit ausgelegt war, was auch die Bedienung ein bisschen schwieriger machte, war sein Ziel dann bei dieser neuen BSNES-Variante, die dann ein Fork von Huygen war, die Bedienung auch für den normalen Nutzer wieder entsprechend einfacher zu machen. Er ist dann entsprechend als Software-Ingenieur unterwegs gewesen und hat dann ein Visum für Japan erhalten und konnte dann zum Arbeiten nach Tokio ziehen. Hat dann natürlich mehr entsprechend Japanisch gelernt und dann gab es auch neue Entwicklungen beim BSNES, nämlich so einen HD-Modus. Und er hatte dann auch den Wunsch und die Idee, entsprechend eine Firma zu gründen, die halt anderen Firmen hilft, ihren Katalog alter Spiele auf moderne Plattformen zu bringen. Also man sieht, er hat diesen Prozess vom Wunsch, ROMs zu übersetzen, halt Stück für Stück immer weiter verfolgt, hat sich da immer weiter reingelegt, bis er das sozusagen dann mehr oder weniger zur Perfektion trieb, was zum Beispiel die Kompatibilität beim BSNES anging. Und er hat sich dann 2019 so ein bisschen aus der Emulationsszene zurückgezogen, weil es da halt auch einige Eingriffe in die Privatsphäre gab und auch entsprechend er im Internet entsprechend belästigt wurde und das seiner psychischen Gesundheit halt nicht gut tat. Und im Februar 2021 hat er dann eine nochmals neue Übersetzung von Bahamut Lagoon, da kommen wir auch später gleich nochmal drauf zu, herausgebracht, die dann sozusagen das Ganze wirklich in perfekt abliefern wollte. Ja, und er hatte dann immer weiter halt entsprechende Belästigung, Drohung und Eingriffe in sein Privatleben erfahren müssen, vor allem durch Nutzer von Kiwi Farms, das halt eine Plattform ist, die sowas zum Ziel hat, möchte man fast sagen. Und beging dann schlussendlich Suizid. Und falls ihr solche Gedanken habt, da gibt's unterschiedliche Organisationen, die euch Hilfe und Auswege anbieten, zum Beispiel die Telefonseelsorge, die ihr telefonisch unter 0800 111 0111 erreicht oder auch per Chat zum Beispiel unter online.telefonseelsorge.de und das Ganze natürlich völlig anonym.
An dieser Stelle wollen wir noch einmal einen Überblick über die Projekte, die er bearbeitet bzw. angestoßen hat, geben. Da haben wir zum einen einmal die Emulatoren. BSNES und Huygen wurden ja gerade schon ein wenig behandelt. Daneben gab es noch Ares, einen experimentellen Emulator, zumindest zu Beginn, der unter anderem Support für die PlayStation und das N64 lieferte. Dann hat er noch einige Fanübersetzungen gemacht.
Ja, und eine dieser Übersetzungen ist halt dieses Bahamut Lagoon. Da hat er sich dann sozusagen nochmal rangesetzt und das 2020 im September angefangen und eine nochmal ausgezeichnete Übersetzung gemacht, wo das ganze Spiel entsprechend auf Englisch übersetzt wurde mit allen Texten, allen Grafiken etc. Und die entsprechende Übersetzung dann auch von einem sehr gut Japanisch und Englisch sprechenden Menschen gemacht wurde, sehr viel Forschung hineingesteckt wurde, auch das ganze Fontgeschichten angepasst wurden für die englische Sprache, auch so Sachen wie Umlaute teilweise mit berücksichtigt wurden. Und auch, dass man die Spieler und die Namen der Drachen hier bis zu 11 Zeichen lang machen kann, weil im Japanischen sind die Namen ja perspektivisch ein bisschen kürzer. Und auch sehr viel auf die Performance geachtet wurde bei diesem Patch. Und praktisch während dieser Übersetzung 370 Kilobyte an neuem Assembler-Code dafür geschrieben wurden, plus entsprechendes Tooling. Und das Ganze ist auch entsprechend Open Source, das heißt, man kann sich das auch anschauen. Weitere Übersetzungen waren dann Dragon Quest V, Tekkaman Blade und Langweiser. Und dann hat er auch Software geschrieben, nämlich Amethyst zum Beispiel, ein Source Code Editor, Bass, ein Cross Assembler, womit man dann entsprechend für bestimmte Konsolen wie das NES, SNES, Mega Drive und andere entsprechenden Assembler Code schreiben konnte, auf einem relativ Low-Level-Niveau. Dann gab es mit Beat ein Patching-Tool. Also Patches sind wenn ich das Original-ROM habe und ein ROM-Hack anwenden möchte, dann wird dieser ROM-Hack nicht ausgeliefert in Form eines ROMs, sondern in Form eines Patches, der dann angewendet wird auf das entsprechende ROM. Da hat er dann eine Nachfolge des IPS-Dateiformats geschrieben, weil das zum Beispiel nur auf 16 Megabyte limitiert war. Hat dann auch zum Beispiel weitere Assembler wie XCAS geschrieben. Hat auch ein paar Spezifikationen geschrieben, zum Beispiel BML, so eine Art Markup-Language für serialisierte und strukturierte Dokumente. Dann BPS, dieses neue Patching-Format, was halt einige Beschränkungen von IPS wegnimmt. Und mit dem MSU1 diesen Coprozessor. Daneben für Programmierer eine ganze Zahl von Bibliotheken wie Hiro, Nal, wo es halt um Threading oder um portable Standard-Template-Bibliotheken ging. Oder auch Abstraktionslayer für Video, Audio und Input-Devices über unterschiedliche Plattformen hinweg, hat nicht nur seine eigenen Emulatoren geschrieben, sondern auch für SNES 9X Sachen fürs CPU-Timing und den SMP-Core zum Beispiel gemacht und auch für MAME hat er einige Dinge getan. Dann natürlich seine ganze Arbeit an den Übersetzungen, die wir ja schon hatten und Präservation, das heißt, er hat entsprechend Nintendo-Spiele ausgelesen, gescannt, sich die entsprechenden PCBs angeschaut und dokumentiert. Und er hat auch einige seiner Erkenntnisse halt wirklich schreibend auch hinterlegt, hat über Emulation einige Artikel verfasst, nämlich State of Emulation, 5 Stück und Edge of Emulation. Dann hat er über die ALUs, also die arithmetischen Einheiten in der CPU geschrieben, hat über die Probleme mit Cartridges und der entsprechenden Hardware geschrieben und was es da für Sonderfälle gibt. Das auch über CDs hat er einen Artikel geschrieben, über die Emulation von Farben. Hat der Artikel geschrieben und dann gibt es da noch viele, viele weitere Sachen, die sich halt immer sehr stark auch auf die Emulation beziehen. Und damit kommen wir zur Meinung. Ja, also man kann wirklich sagen, dass Nier wirklich sehr großen Einfluss auf die ganze Emulationsszene gehabt hat, dass da wirklich mit BSNES auch eins seiner Meisterwerke herausgekommen ist und dass die ganze Emulationsszene wirklich sehr weit vorangetrieben hat, ist natürlich traurig, wie es dann am Ende geendet hat. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier SD zu SNES benutzt, dann kommt dann beim ersten Start auch eine Widmung für ihn. Und mit so Sachen wie BSNES und auch anderen Dingen wie seine Übersetzung wird er sein Andenken auch in Ehren gehalten. Und ich muss auch sagen, für mich persönlich ist BSNES halt der Emulator der Wahl, weil er halt einfach großartig ist, funktioniert und wenn ich dran denke, wie das halt vor 10, 20 Jahren war mit der Emulation, dass die halt, ich kann mich da gut erinnern, für bestimmte Spiele brauchte man dann auch irgendwelche Spezialgrafik-Packs, die man mit reinladen musste, weil die Emulation einfach inkorrekt war und heutzutage nimmt man ein Spiel, packt es in BSNES rein und es ist praktisch der SNES-Hardware gleichgestellt, eine 100%ige Kompatibilität plus entsprechende Annehmlichkeiten und dafür bin ich ihm persönlich dann auch sehr, sehr dankbar. Wie ist deine Meinung dazu, Felix?
Wenn man sich näher damit beschäftigt, merkt man eigentlich wirklich erst, wie viel damit reingeflossen ist. Das hat mich persönlich auch sehr stark erstaunt. Also da ist wirklich eine ganze Menge Arbeit hineingeflossen, wahrscheinlich auch eine ganze Menge Herzblut mit. Ja, und dass es dann solche toxischen Communities gibt, das ist traurig. Und in solchen Fällen sollte man sich auch wieder vor Augen führen, dass da ein Mensch am anderen Ende der Leitung sitzt und Das wird mitunter leider sehr oft vergessen, weil es ja alles virtuell und anonym ist. Und ich glaube, da kann man die Leistung von jedem auch nicht wirklich genügend wertschätzen.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info@snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle von uns beiden nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi!
Ciao!
Produktion von Tone H. T1H.net